Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine Co-Produktion von Ivan Topic und dem Goldig Verlag.
Willkommen bei einer weiteren Aufnahme des Bewusst leben, bewusst lesen Podcasts. Und heute zu Gast im Podcast ist Harald Havas. Harald, ich habe mir total lange überlegt, wie kann ich dich am besten vorstellen. Das einzige Wort, das mir eingefallen ist, dich vorzustellen, so habe ich auch den Titel genannt. Ich stelle dich einfach vor als Autor. Du bist Drehbuchautor, Comicbuchautor, du zeichnest auch, du hast total viele Bücher geschrieben. Und dein letztes Buch, das erschienen ist, ist das kunterbunte Liebesbuch. Ein sehr interessantes Buch von Venus und Amor empfohlen. Und heute geht es nicht nur um dein Buch, sondern generell um dich als Autor, dein Leben als Autor und wer du überhaupt bist. Harald, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gern.
Was macht überhaupt ein Autor?
Das tatsächliche Leben des Autors ist eher unspannend. Es gibt ein sehr schönes Zitat von, ich sag's nachher, wenn es mir einfällt, von wem. Ein österreichischer Autor, jedenfalls ein Schriftsteller, der mal gesagt hat, ein Autor schreibt immer. Das heißt, wenn ich auf der Straße spazieren gehe, wenn ich unter der Dusche bin oder wenn ich auch irgendwas anderes mache, kann durchaus sein, dass trotzdem in meinem Kopf gerade irgendwie abläuft, was ich formulieren könnte, was ich als nächstes schreiben würde und so weiter. Das heißt, du lebst sehr viel in deinem Kopf. Und in weiterer Folge lebst du sehr viel alleine vor deinem Computer. Ich schreibe zwar sehr viel, aber ich wundere mich über andere Kollegen, wie zum Beispiel Leute, die so Romanschriftsteller sind von Serienromanen oder sowas, die wahrscheinlich den ganzen Tag, 6-8 Stunden, das kann ich zum Beispiel nicht, einfach da sitzen und schreiben. Ich mache es mit Unterbrechungen, wie du schon gesagt hast, mache ich ja verschiedene Dinge. Die Abwechslung hilft mir sehr dabei, aber ja, tatsächlich besteht die Zeit hauptsächlich darin, vor einem Computer oder vor einem anderen Gerät zu sitzen und zu formulieren. Es gibt ein schönes Meme, das bereits am Anfang von der Quarantäne rausgekommen ist. Das zeigt so ein barockes oder Renaissance-Malerei von einem Autor, der so da sitzt mit seiner Feder. Und das ist viermal hintereinander abgebildet und da steht drüber Autor vor der Quarantäne, Autor während der Quarantäne, Autor nach der Quarantäne. Das habe ich jetzt vergessen. Und das habe ich ab und zu geteilt und ja, da ist schon was dran.
Ich habe ja mittlerweile einige Autorinnen kennenlernen dürfen. Bei einem habe ich ein Seminar gemacht, damals, bevor ich mein eigenes Buch geschrieben habe auch. Das war, jetzt weiß ich nicht, James oder Jordan Peterson, der ist ein amerikanischer Autor, der sehr viele Bücher geschrieben hat. Was mich bei ihm fasziniert hat, war seine Routine. Er steht in der Früh gegen 5 Uhr auf, weil er ein Morgenmensch ist grundsätzlich, setzt sich hin, trinkt einmal seinen Kaffee, macht seinen Spaziergang. Und dann fängt er schon an zu schreiben. Dann schreibt er ungefähr bis, also mit kurzen Unterbrechungen wahrscheinlich, aber schreibt bis ungefähr 12 Uhr. Und das war der Punkt, den ich dann schön gefunden habe. Er ist ja mittlerweile doch, glaube ich, um die 70 oder sowas. Danach nimmt er sich Zeit für seine Frau, verbringt den Nachmittag dann auch mit ihr und dann geht er auch relativ früh schlafen. Vielleicht liest er selber noch ein paar Sachen, wenn er nichts verschreibt. Und dann, das ist eigentlich sein täglicher Ablauf. Das ist halt, seine Arbeit nimmt er sehr ernst, das Ganze. Den zweiten Autor, den ich kennenlernen durfte, der hat mich fasziniert, deshalb ist er auch mein Mentor, Bernhard Möstl. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Bernhard ist deshalb für mich so faszinierend, weil egal wann ich ihn anschreibe, egal wann ich ihn frage, ob er Zeit hätte für ein Gespräch oder sonst irgendwas, und das habe ich auch bei dir nämlich gemerkt, er sagt selten, er hat keine Zeit. Das ist ganz, ganz selten. Ich finde das immer toll, wenn ihr so eure Zeiten habt und das auch so viel frei einteilen könnt. Er sagt, ja, nein, ich hätte da Zeit, das ist überhaupt kein Problem. Ich bin da total fasziniert immer deswegen. Also deshalb auch danke für deine Zeit.
Ja, aber dafür habe ich zum Beispiel am letzten Sonntag mehrere Stunden an einem Projekt gearbeitet, nicht? Also es ist mal so, mal so. Zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist mir erst eingefallen, wie das gesagt hat, mit dem ein Schriftsteller schreibt immer, das war der Hans Holt. Und das zweite ist, es kommt auch ein bisschen darauf an, was man macht. Also es gibt Projekte, die zeitlich sehr ausgedehnt sind und an denen man immer wieder mal was arbeitet und immer wieder mal was schreibt. Wenn man eine gezwungene Deadline und eine große Menge an Text hat, das zu bewältigen ist oder der zu bewältigen ist, dann ist so eine Einteilung schon notwendig. Ich habe sie meistens nicht. Also ich bin eher jemand, der schon natürlich jeden Tag mehrere Stunden arbeitet, aber es ist eher flexibel. Auch ich habe noch andere Tasks, so wie mit Weggehen, mit dem Hund gehen oder sonstige Sachen natürlich. Ich habe mein Büro auch bei mir zu Hause, das heißt, es überlappt sich dann auch mit Kochen, Essen, was auch immer. Aber das ist eben nicht so scharf zu trennen. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Pause mache und keine Ahnung, den Geschirrspüler einräume, heißt das ja nicht, dass ich nicht inzwischen weiter darüber nachdenke, was ich gerade als nächstes schreibe. Und manche Sachen sind auch sehr spontan. Ich kann mich erinnern, also eine der Sachen, die ich hier mache, ist Texte für eine österreichische Comicserie namens Austrian Superheroes. Und da waren wir bei einer Messe in Deutschland und waren im Vormittag irgendwo in der Früh frühstücken, in einer Bäckerei oder sowas. Und auf dem Weg zum Auto bleibe ich plötzlich stehen und plötzlich hatte ich die Eingebung, wie ich eine Storyline komplett abschließen kann und warum das genau nur so geht und nicht anders. Ne? Das habe ich das dann geschrieben in dem Moment? Nein, natürlich habe ich es nicht formuliert, aber zumindest intellektuell habe ich mich damit beschäftigt und hier eine Lücke geschlossen. Daher ist meine Art zu arbeiten auch in den letzten Jahren vielfältiger geworden. Also mich hat schon immer die Idee der Spracheingabe sehr fasziniert. Also ich habe tatsächlich seit 1995, seit den ersten Computern, die da ansatzweise das können, mit Spracheingabe und Diktaten experimentiert und habe alle paar Jahre mal nachgeschaut, was hat sich so getan. Und mittlerweile ist es gut genug. Also ich mache sehr viel meiner Arbeit zu Hause mit einer professionellen Diktiersoftware. Aber das hilft mir auch unterwegs sehr, denn wenn ich zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehe oder sonst wie unterwegs bin, mir fällt etwas ein, dann kann ich das auch ins Handy sprechen, ohne es tippen zu müssen. In den meisten Fällen natürlich muss man überarbeiten, das ist ja klar. Aber zumindest mal die grundlegenden Sachen sind dann mal fixiert und da kann man weiterarbeiten. Oder wenn man will, ich habe derzeit auch ein eher professionelles Diktiersystem am Handy. Manchmal, wenn ich ein Projekt habe, wo ich mir denke, da möchte ich jetzt nicht zu Hause daran arbeiten, kann es auch passieren, dass ich bewusst einen Spaziergang mache und bewusst einen Text jetzt ins Handy spreche und von da an dann weiterarbeite. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird der Text aufgenommen und wird dann von einer Software zu Hause sozusagen nachträglich abgeschrieben oder es wird direkt abgeschrieben. Und diese Techniken werden immer besser. Und das kommt mir sehr zustatte. Und so kommt ein Patchwork aus Tippen am Handy, Tippen am Computer, Sprechen am Computer, Sprechen am Handy. Ja, und halt am Schluss muss man es dann irgendwie halt zusammenfassen und in eine sinnvolle Reihenfolge bringen.
Was du hier ansprichst mit der Software ist auch etwas, das mir immer öfter oder häufiger eigentlich aufgefallen ist, dass sehr viele Autorinnen und Autoren tatsächlich damit arbeiten, weil es einfach sehr viel auch abnimmt und dadurch, und ich glaube, das ist ja auch etwas, das vernachlässigt wird, viele Autorinnen und Autoren, also grundsätzlich jede Autorin und jeder Autor arbeiten mit einer Lektorin oder einem Lektor zusammen. Das heißt, jemand, der einfach darüber liest, das sprachlich auch verändert oder verbessert, korrigiert teilweise auch. Und in diesem Zusammenhang ist es ganz einfach so, dass wenn du das einfach reinsprichst und du lernst mit der Zeit ganz einfach genau so zu sprechen, wie du eigentlich schreiben würdest, wird das Schreiben grundsätzlich leichter, weil du einfach diesen einen Schritt von ich habe die Gedanken und die muss ich jetzt einfach abtippen und da bin ich meistens langsam, weil ich dennoch ja nicht genauso schnell tippen kann, einfach direkt rausgeben kannst. Dadurch entstehen natürlich mehr Fehler, aber die Ideen bleiben mehr im Kopf, du bist flüssiger, bist mehr beim Schreiben, kannst es dann einem, so wie ich es jetzt oft ganz oft mache, auch einer Lektorin schicken, die dann einfach drüber liest, mir das ausbessert und dann mir auch zurückschickt und dadurch ist der gesamte Prozess einfach viel, viel schneller Und das Ergebnis ist tatsächlich sogar auch besser. Und ich glaube, diese Software-Dienste, die es da gibt mittlerweile, sind sehr, sehr gut geworden. Egal, ob das ein Android oder ein iPhone-Handy ist, egal, ob das ein Laptop ist, ein MacBook, selbst ein iPad. Es gibt sehr, sehr viele gute Dienste, die da total unterstützen. Es gibt auch viele Programme mittlerweile, glaube ich, für Autorinnen und Autoren, die einfach synchron laufen. Das heißt, ich kann zum Beispiel auf einem Laptop arbeiten und ich kann am iPad weiterarbeiten. Ich kann sogar am Android grundsätzlich oder am Smartphone direkt weiterarbeiten in einem Programm. Und der einfachste Dienst, der hier zur Verfügung steht, ist sicher Google Docs, das sich überall einfach verteilt. Aber da gibt es ganz, ganz viele einfach Plattformen, die ich verwenden kann. Neben professionellen Autorinnenplattformen auch ganz, ganz einfach eben wie Google Docs, was kostenlos ist und jeder verwenden
kann. Ja, auch die Notizen von Gmail gibt es verschiedene Optionen. Man muss es dann nur wieder finden, was dann manchmal auch schwierig ist. In welcher Cloud habe ich das gerade geparkt? Ja, also bei mir, du hast in allem, was du gesagt hast, recht. Ich sage nur noch meinen persönlichen Zugang dazu. Also erstens, ich bin so etwas wie ein automatischer Schreiber. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt Geisteinheiten channel, die durch mich hindurch schreiben, obwohl es manchmal so anfühlt. Aber es ist so, wahrscheinlich habe ich schon vorher formuliert und irgendwo abgelegt. Ich weiß es nicht. In dem Moment, wo ich schreibe, schreibe ich automatisch. Ich nenne es jetzt einmal so, ja. Und da ist es dann sogar relativ egal, ob ich das tippe oder ob ich das spreche, weil der Gedanke und die Abfolge sind vorhanden. Ich kann das also jetzt abrufen sozusagen. Und wenn ich dann langsamer tippe, wäre das jetzt nicht unbedingt das Problem. Natürlich ist es langsamer und wenn das mit dem Sprechen klappt und das tut es eben zunehmend immer besser, dann ist natürlich das Sprechen auch eine Beschleunigung. Aber der zweite Aspekt, der für mich sehr bedeutend ist, ich bin ein Meister der Tippfehler. Also ich bin, auch vielleicht, weil ich schnell schreibe und eben, weil du richtig sagst, man den Gedanken halt zu Papier oder halt auf die Tastatur bringen möchte. Ich kann, glaube ich, wenn ich 5 Worte hintereinander schreibe, sind 3 davon mindestens ein Tippfehler. Und natürlich muss man es nochmal lesen, das muss man sowieso immer, aber das macht es natürlich dann auch noch einmal mühsamer, wenn man das und das und das und das abtippen muss, verändern muss. Und bei der Spracherkennung ist jetzt Folgendes. Natürlich erkennt die Spracherkennung manchmal deine Worte nicht. Besonders happig ist sie bei ihn und in, ihm und ihm zum Beispiel. Das geht fast immer schief. Und aus irgendwelchen Gründen können Spracherkennung das Wort eher nicht verstehen. Das hat noch keine zusammengebracht. Aber wie auch immer, aber der Punkt ist der, wenn sie ein Wort erkennt und mittlerweile tun sie das mit 99, irgendwas Prozent, dann ist es richtig geschrieben. Weißt du? Wenn ich jetzt Schmusekätzchen sage, um jetzt irgendwas zu sagen, und das, die Spracherkennung erkennt es und schreibt es, dann ist da alles richtig mit Umlaut E und TZ und kein Doppel-N, auf das ich zufälligerweise angekommen bin. Und das erleichtert es natürlich sehr. Insbesondere, was ich jetzt nicht so oft habe, aber ich habe manchmal auch Texte auf Englisch zu verfassen. Das funktioniert auch mit der Spracherkennung gut. Und dann ist es natürlich noch doppelt so hilfreich, weil obwohl ich sehr gut Englisch kann in Wort und Schrift, denkst du halt bei einzelnen Worten schon noch einmal nach darüber, wird das jetzt mit EA geschrieben oder mit IA oder kommt da jetzt, keine Ahnung, eine Verdopplung vor oder nicht. Und wenn die Spracherkennung das erkennt, und das tut sie eben meistens, dann ist es dann aber auch garantiert richtig geschrieben.
Es sind einige Vorteile, die die Spracherkennung mit sich bringt und einfach dadurch, dass sie besser wird durch die künstliche Intelligenz, wird das natürlich um einige schneller. Jetzt zu deinen Büchern. Du bist ja Comicbuchautor, du bist ja auch Drehbuchautor und du bist Sachbuchautor. Was waren denn so von all diesen Projekten, die du gemacht hast, so einige der interessantesten Projekte oder auch Ergebnisse, die du vielleicht für dich bekommen hast?
Um das mit den Comics kurz abzuhandeln, der Hauptteil über die Jahre war, dass ich für Magazine oder Kindermagazine, nicht nur Kindermagazine, für andere Medien Comics getextet habe, die dann drin vorkamen. Also zum Beispiel Comicstrips, klassisch wie Charlie Brown oder Garfield, halt für spezielle Magazine zu speziellen Themen, also für ein Jugendmagazin zum Thema Schulsicherheit oder sowas. Ja. Aber wie gesagt, nicht nur für Kinder- und Jugendmedien. Da habe ich so an die 1000 Strips im Laufe der Zeit geschrieben. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ich bin jemand, der so Dinge recht gut in zwei, drei Bildern auf einen Punkt bringen kann. Das größte Projekt, das ich gemacht habe und das wirklich eines der größten Projekte in Österreich und auch im deutschsprachigen Raum ist, ist eben Ash, Austrian Superheroes, eine Superhelden-Comic-Serie, die in Österreich und in ganz Europa spielt. Und das ist einfach ein beeindruckendes Projekt, sage ich als Beteiligter. Ich bin natürlich nur einer von vielen, weil ich bin einer der Hauptautoren oder der Hauptautor. Es gibt ein paar Gastautoren, aber es gibt natürlich über 20, 25 Zeichner und Zeichnerinnen, die das umgesetzt haben, weil ich habe das eh da bei der Hand. Also wenn man zum Beispiel hier sieht, das ist ein Sammelband, sind normalerweise erscheint in Heften, sind das natürlich dann hunderte Seiten. Und jedes einzelne Bild muss natürlich gezeichnet werden, ohne die Kollaboration von ganz vielen Leuten, die dann auch extra nur für Farbe mithelfen oder die Texte dann in die Sprechblasen hineinschreiben oder die Grafik machen, ist das natürlich unmöglich. Also ich meine jetzt nicht mich, aber ich als Beteiligter finde, dass das eines der erstaunlichsten Projekte ist, an denen ich je mitgearbeitet habe. Wir haben mittlerweile 28 Hefte plus einen Sonderband plus drei extra Hefte produziert in nur 6 Jahren, alle 2 Monate ein neues. Und das ist als Output auch von Comic-Seiten her im deutschsprachigen Raum ein unglaubliches Projekt. Wir haben viele, viele Fans in Österreich, in Deutschland, jung und alt, Mann und Frau. Unsere Superhelden sind sehr geschlechterparitätisch auch aufgebaut, handeln halt in Österreich, aber nicht nur. Und ja, also wir haben auch schon viel Lob bekommen, auch schon viel Preis. Also so rein von außen betrachtet, ist das sicher eines der erstaunlichsten Projekte, bei denen ich bisher mitgearbeitet habe. Was meine eigenen Bücher betrifft, ich hatte immer schon einen Hang für außergewöhnliche Dinge, zu seltsamen Dingen, zu kuriosen Dingen. Ich habe als Jugendlicher sehr gerne so Superlativbücher gelesen oder später kamen dann eben so Sammelsurien, so seltsame Fakten und so weiter. Und es hat sich dann im Laufe der Zeit ergeben, durch einen Kontakt zu einem Verlag, dass ich sowas dann auch gemacht habe. Und zwar war die Idee, so ein Sammelsurium rund um Wien zu machen. Das hieß auch Wiener Sammelsurium. Das waren eigentlich nur kurze Texte. Da war vielleicht einfach nur einmal ein Absatz zu irgendeinem speziellen Ding in Wien. Oder an einer Stelle steht, aus wie viel Kubikklafter Geröll weggeräumt wurde, als die Stubenbastei abgebaut wurde, beispielsweise. Ne? Also sinnlose Fakten, manchmal auch sinnvolle Fakten, manchmal auch kurze Geschichten, wie welche Transportwege es am Anfang nach Simmering zum Friedhof gab, nämlich sehr unterschiedliche, das musste man erst lösen, das Problem, oder auch aktuelle Dinge. Ne? Und das ist recht gut gelaufen und das ist dann weitergegangen. Und so habe ich im Laufe der Zeit ein Sammelsurium-Buch über die Habsburger gemacht. Ich habe ein Sammelsurium-Buch über Austropop gemacht. Und wenn du sagst, was ich auch dabei empfunden oder gelernt habe, für mich war das so ein bisschen spannend, als ich die Habsburger, ich kenne mich grundsätzlich in Geschichte aus, aber jetzt nicht so speziell, noch nicht so speziell über das Habsburgerreich. Aber als ich das Sammelsurium gemacht habe, da ging es auch nur um dieses und jenes und wie irgendwie der Philipp von Spanien bei einer Überfahrt sich in eine Kuhhaut hat einnähen lassen, damit er nicht untergeht, wenn das Schiff, was weiß ich, als lauter Kleinigkeiten. Trotzdem hat mir beim Schreiben dieses Buch, hatte ich nachher ein ganzheitliches Gefühl. Ich konnte mir zum ersten Mal diese 500, 600 Jahre österreichischer Geschichte emotional vorstellen, obwohl das meiste darin halt aus lauter Blödsinn bestand. Und daraus hat sich dann, das hat sich dann weiterentwickelt und die Bücher, die ich jetzt schreibe, sind zwar noch immer in gewisser Weise Sammelsurien, ich nenne sie humoristische Sachbücher, aber das sind jetzt eben nicht mehr solche Kleinigkeiten, so kleine kurze Absätze, sondern es sind richtige Kapitel, also in dem aktuellen Buch, eben im kunterbunten Liebesbuch, sind es zum Beispiel 20 Kapiteln, wo ich verschiedene Themen dann aber rund um das Kernthema eben kapitelweise abhandelt. Da gibt es eben auch schon im Goldeck Verlag, vorher gab es das kunterbunte Weihnachtsbuch, eben jetzt das kunterbunte Liebesbuch, aber ich habe auch zum Beispiel schon über österreichische Orte und österreichische Musik solche Bücher verfasst.
Wenn wir beim Thema kunterbuntes Liebesbuch sind, was ich dann in dem Buch sehr interessant gefunden habe, waren, dass du begonnen hast, über also Liebe zu definieren. Das war ja super interessant. Und dann, dass du begonnen hast, das Wort Liebe in unterschiedlichen Sprachen auch zu benennen und dann auch zu erklären, was die einzelnen Bedeutungen sind. Da habe ich ja komplett, also ist relativ schnell eigentlich den Faden verloren. Also ich finde, ja, das Kunterbunte Liebesbuch ist nicht so ein Buch, das du jetzt hergehst und einfach einmal durchliest. Ja, kannst du auch machen. Ich finde, es ist nettes, ein schönes, nettes Werk, einfach immer wieder reinzuschauen, ein paar Punkte rauszunehmen, vor allem, wenn du gerade in einer Beziehung bist oder du bist gerade irgendwo mit jemandem zusammen oder sonst irgendwas und du suchst etwas in deinem Gedanken, kannst du in dem Buch einfach hineingehen, dort reinschauen, die Informationen holen. Ich würde es fast benennen wie so ein kleines Wikipedia zum Thema Liebe. Allein dieses Thema mit dem Hochzeitstag, wo du jeden Hochzeitstag einfach beschreibst und das Ganze durchgehst. Das sind lauter so, ja, wie so ein kleines Wikipedia grundsätzlich. Jetzt vielleicht nicht digital, aber wenn man es digital auch kaufen kann, hast du es digital auch immer dabei. Aber auf jeden Fall zu Hause. Du hast eine Frage, du hast einen Gedanken, du kannst nachschauen zu diesem Thema und du findest den einfach auch in deinem Buch. Also es wird extrem viel beantwortet und deshalb finde ich es eine schöne Sammlung von sehr, sehr vielen Dingen zum Thema Liebe.
Also worum es mir ging, also es ist so, natürlich gibt es auch immer eine pädagogische Absicht, eine kleine dahinter, aber im Großen und Ganzen geht es mir darum, die Leser auch zu unterhalten. Ne? Und ich möchte auch mich unterhalten. Das heißt, auch ich selber möchte beim Schreiben Spaß haben und was dazulernen. Und darum achte ich bei solchen Büchern immer auf eine Abwechslung. Also es gibt Kapitel, die haben listenhaften Charakter, wie eins zum Thema Blumensprache, ne? Wo halt tatsächlich die verschiedenen Blumen und ihre Bedeutung, wenn man sie schenkt, mehr oder weniger aufgelistet sind, auch ein bisschen mit historischem Umfeld. Dann gibt es andere, die sind absichtlich sehr humoristisch geschrieben, wie eins über die Kosenamen. Da kommen zwar auch lange Listen vor, aber ich habe dann die Kosenamen eingeteilt in kulinarisches, also mein Zuckerschneckchen oder sowas und tierisches und erhabenes, mein Engel und so weiter. Und da gibt es einen ganzen Haufen und das ist dann natürlich eher lustig zu lesen. Dann gibt es aber auch wieder Kapitel, wie du richtig sagst, wo ich mich ein bisschen tatsächlich zumindest populärwissenschaftlich mit etwas beschäftige. Eins ist die verschiedenen Liebesgötter auf der ganzen Welt. Ne? Wie heißen sie, wofür sind sie zuständig? Weil sie sind auch nicht immer für das Gleiche zuständig. Oder eben das, was du angesprochen hast, sprachliche Dinge. Das mit dem Sprachlichen war bei mir eher so ein, der Ansatz war der, ich habe gedacht, das deutsche Wort Liebe ist erstens einmal sehr vielfältig. Es kann viele verschiedene Dinge ausdrücken. In anderen Sprachen gibt es unterschiedliche Worte, die verschiedene Aspekte ansprechen, die wir mit dem einen Wort verbinden. Und dann habe ich gedacht, bin ich oder in der Recherche, und ich wusste es auch schon, dass das Wort Liebe noch gar nicht so lange das Wort im deutschsprachigen Raum für Liebe ist. Mehrere hundert Jahre, okay. Aber davor war es Minne. Und die Frage war, warum gab es erst das Wort Minne und was heißt Minne eigentlich? Und da bin ich dann langsam draufgekommen, dass die verschiedenen Sprachen, die ich jetzt mal kenne, Französisch, Englisch, was auch immer, Amor und so weiter, dass die unterschiedliche Wurzeln haben und damit auch etwas Unterschiedliches ausdrücken. Ja? Also auf Ich liebe dich heißt zum Beispiel auf Spanisch Te quiero. Die haben zwar auch das Wort Amor, aber sie verwenden das Wort quiero. Und das heißt aber eigentlich, ich begehre dich. Also sie verbinden mit demselben Satz etwas anderes. Und viele Worte, auch im Skandinavischen oder im Slawischen, haben manchmal andere Wortstämme oder gehen woanders, kommen woanders her. Also Minne habe ich zum Beispiel recherchiert, das deutsche Wort, das war gar nicht so leicht zu finden. Das geht vermutlich zurück eher auf ein Wort an sich erinnern, gedenken. Das englische Wort mind ist damit verwandt. Ne? Also die Liebe heißt in diesem Fall eher, dass man mit einer Person verbunden ist und sie halt immer im Kopf hat. Ne? Während Liebe mit vielen anderen sprachlichen Sachen, Liebe und was weiß ich, halt auf Slawisch auch bis ins Sanskrit zurückgeht, halt etwas mit Emotionen, mit Liebhaben, mit Wertschätzen und mit Verbundenheit zu tun hat. Also das fand ich dann selber sehr interessant und habe das dann recherchiert. Aber es gibt so viele unterschiedliche Aspekte und darum habe ich eben das Buch auch geschrieben, damit es unterschiedlich ist. Einmal habe ich eins zu verschiedenen Heiratsformen. Ne? Heirat zwischen Mann und Frau war bis vor einigen Jahrzehnten bei uns das Standard und das einzig Erlaubte. Mittlerweile gibt es ja auch die gleichgeschlechtlichen Heiraten. Aber es gibt auch bei uns Polyamorie, das zum Beispiel nicht zugelassen ist offiziell. Also, jeder darf es machen, aber es gibt keinen Titel dafür. Und man kann schwer in mehreren Familien der Erziehungsberechtigte für die Kinder sein. Aber in anderen Ländern gibt es mehr Ehen und eben nicht nur die berühmten im islamischen Raum, sondern es gibt auch Ehen, wo eine Frau mit mehreren Männern verheiratet ist, etwa in Tibet. Oder auch Gruppenehen gibt es. Und dann der neue Trend von Leuten, die sich selbst heiraten. Auch das gibt es mittlerweile immer öfters, teilweise sogar aus rechtlichen Gründen. Es ist recht interessant. Also mir ging es um die Vielfalt. Ne? Es kommt auch die Romantik nicht zu kurz. Ich habe etwas über Liebeserklärungen drinnen, Liebesbriefe, die zitiert werden. Ich habe was über romantische Valentinsgeschenke, beziehungsweise auch über Heiratsanträge, insbesondere von großen Stars, die dann natürlich auch das Geld haben, um, keine Ahnung, ein Stadion zu mieten, um dann dort den Heiratsantrag durchzuführen. Also es schwankt zwischen Romantik, Wissenschaft und Unterhaltung, sage ich jetzt mal.
Und ich glaube, das trifft es auch ganz, ganz gut. Ja, das ist das Buch. Ich finde es ist für mich persönlich ist es ein schönes Nachschlagewerk, das ich verwenden kann, immer wieder und auch immer wieder reinschauen werde. Es liegt bei mir genauso, dass ich am Weg bin und immer vorbeigehen muss daran. Von dem her, das wird ganz, ganz oft passieren.
Man muss es ja auch nicht auf einmal lesen, nicht? Die Kapitel sind vollkommen unabhängig voneinander. Das heißt, man kann auch gerne, früher habe ich immer gesagt, ich schreibe Klobücher, ne? Also, wo man halt, aber das galt eher für die Sammelsurien, wo man halt einmal so ein bisschen reinlugt, ein bisschen weiterliest oder vielleicht ein Kapitel und dann ist wieder gut. Oder Nachtkastelbücher könnte man auch sagen, ne? Weil im Gegensatz zu einem Roman, wo man vielleicht schnell herausfinden möchte, wie es weitergeht oder wer der Mörder ist, wenn es ein Krimi ist, ist das in dem Fall ja nicht der Fall, sondern du kannst von vorne nach hinten blättern und halt dann, keine Ahnung, ein Kapitel darüber lesen, was physiologisch in deinem Körper passiert, wenn du dich verliebst und welche Hormone sich ändern, wenn aus dem Verliebtheit dann langsam eine Zuneigung in Form von beständiger Liebe wird oder auch Eifersucht oder auch Trennungsschmerz, die sich alle im Körperhormonspiegel wiederfinden, dann kann man sich einmal das durchlesen. Und das nächste Mal möchte man halt eher die teuersten Hochzeitsgeschenke der Welt nachlesen. Ne?
Da bietet sich unglaublich viel in diesem Buch. Harald, ich habe eine letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Eine Frage, die ich mir damals auch ganz, ganz häufig gestellt habe und ich glaube, grundsätzlich sehr, sehr viele sich stellen. Und ich habe gerade dieses Jahr 4 vorwissenschaftliche Arbeiten erhalten, das heißt Arbeiten von Schülerinnen und Schülern zu unterschiedlichen Themengebieten. Manche von diesen über die Jahre habe ich gemerkt, die sind unglaublich gut im Bereich des Schreibens, aber gleichzeitig gibt es einige oder eigentlich sehr, sehr viele Schülerinnen hauptsächlich, die überlegen, Bücher zu schreiben oder Grundsätze zu schreiben und haben nicht den Mut. Und vielleicht, was würdest du einer angehenden Autorin, einem angehenden Autor empfehlen? Weil du bist ein seriöser Autor, einer, der das seit Jahren macht und auch sehr, sehr erfolgreich ist in diesem Bereich. Was würdest du empfehlen?
Na gut, es gibt 2 Aspekte. Der eine Aspekt ist das Lernen. Ne? Wie lernt man? Durch Imitation und durch Wiederholung. Das heißt, natürlich kann es nicht schaden, möglichst viel zu lesen, wenn man schreiben möchte. Und man sollte halt dann aber auch in die Richtung lesen, die einen interessiert. Wenn man gerne Sachbuch schreiben möchte, sollte man eher mehr Sachbücher lesen. Und wenn man gerne Romane schreiben möchte, sollte man eher Romane lesen. Aber da nimmt man schon mal unbewusst sehr viel auf. Und das Zweite in dem Bereich, jetzt bald noch abgesehen von Publikationen, ist das Üben. Es ist auch, natürlich gibt es größeres und kleineres Talent, das ist nun mal so, aber es gibt auch das Üben. Und wie in allen Lebensbereichen, was man öfters macht, darin wird man einfach besser. Ne? Und egal, ob das jetzt eine sportliche Aktivität ist oder eine Fremdsprache, oder selbst wenn man irgendein blödes Handy-Videogame sich gerade runterlädt, am Anfang wirst du dauernd in die Grube fallen, aber beim vierten Mal wirst du wissen, dass du darüber springen musst. Und so banal das ist, genauso funktioniert es auch beim Schreiben. Das heißt, regelmäßiges Schreiben ist auf jeden Fall eine der besten Möglichkeiten, sich zu verbessern. Und das muss ja nicht gleich alles publiziert werden. Ob das jetzt ein Tagebuch ist, gut, Feedback schadet auch nicht. Und wir sind ja in einer Zeit, wo das nicht so schwer ist, etwas zu publizieren. Du musst ja keinen Newsletter machen oder es nur in deinem Freundeskreis herumzeigen. Du kannst zum Beispiel einen Blog beginnen. Ne? Ein Blog wäre etwas, ist jetzt schon ein bisschen verstaubt sozusagen. Vielleicht zieht es die Leute mehr zu Insta hin. Aber wenn du schreiben möchtest, ist ein Blog ein guter Anfang. Du nimmst dir ein Ziel vor, entweder du schreibst eben selber über Literatur, wenn dich das interessiert, oder über ganz was anderes, und nimmst dir halt ein Ziel vor, dass du jede Woche zum Beispiel dort einen Artikel publizierst. Ob dann jetzt 100 Leute das lesen oder 5, ist eigentlich vollkommen egal. Du schreibst und du schreibst regelmäßig und du erhältst auf diese Weise auch ein bisschen Feedback. Also das ist jetzt mal nur zum Thema Lernen. Und zum Thema Publizieren, meine Erfahrung geht dahin, also ich bin ja auch jemand, der das professionell macht. Ich kann mir nicht leisten, mich hinzusetzen, ein halbes Jahr oder länger an einem Buch zu schreiben und dann Verlage abzuklappern und zu fragen, ob sie es wollen. Das heißt, man sollte schon mal irgendwas vorweisen können, wenn man Literatur macht, vielleicht Veröffentlichungen in einer Zeitschrift oder was Ähnliches, und sich dann schon an einen Verlag wenden mit einer Idee, mit einem Konzept, mit einem Probekapitel. Und wenn man dann einen Verlag findet, der das sich dafür interessiert, egal ob man jetzt über Vorschuss redet oder nicht, dann kann man einen Vertrag schließen und dann kann man sich wirklich an die Arbeit machen. Das ist der seriöse Weg. Natürlich, für Anfänger ist das schwierig, das ist mir schon klar, aber grundsätzlich, das ist der grundsätzliche Weg. Der grundsätzliche Weg ist, du musst eine gute Idee haben, du musst etwas vorweisen können. Und wenn du dann einen Verlag findest, der das auch interessant findet oder für publikationswürdig, dann geht es halt weiter. Wovor ich dringend abrate, insbesondere am Anfang, ist diese Mitbezahlverlage. Also wenn man auf Google Lektor oder Autor oder irgendwas eingibt, kommen dann mal 5 Werbungen, wo drauf groß drauf steht, Autor gesucht und so weiter. Das ist einmal alles zu vergessen, weil in Wirklichkeit wollen die dein Geld und vielleicht ist es sogar nur eine Beteiligung, was ja mag, sein mag, aber du zahlst dann trotzdem, keine Ahnung, 500 oder 1000 Euro Druckkostenbeitrag oder was auch immer. Und dann werden halt 1000 Bücher gedruckt und davon kriegst du 800 an die Tür geliefert. Und da liegen sie jetzt. Ne? Also das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Was schon geht heute, risikolos, ist natürlich das Print on Demand oder einfach nur E-Book. Das kannst du direkt machen bei Kindle, du kannst es direkt machen bei anderen Online-Services. Das ist natürlich risikolos. Da kannst du ja mal auch probeweise ein Buch machen und dann versuchen, es über deine Freunde, Social Media oder dann auch über irgendwelche Pressekontakte zu verbreiten. Und das ist keine Sackgasse, nicht grundsätzlich, meine ich. Es kann ohne weiteres sein, dass das gut funktioniert, wenn das Thema passt, wenn man die Leute erreicht. Und auch das kann dann später mal zu einem Verlag führen. Ne? Also diese zwei Möglichkeiten halte ich für die sinnvollen. Die eine ist einen Verlag finden, das ist aber dann wirklich, das ist die meiste Arbeit vorher, nämlich eben den Verlag zu finden und das abzuklären. Aber dann hat man einen soliden Vertrag, man hat eine ISBN-Nummer und man kann davon ausgehen, dass der Verlag die Vertriebsarbeit für dich übernimmt und es tatsächlich in den Buchhandlungen landet. Und du kannst davon ausgehen, dass der Verlag PR-Arbeit für dich macht und tatsächlich auch Presseaussendungen an die richtigen Stellen geschickt werden. Ne? Und da kannst du gar bei einem Bezahlverlag ist das garantiert nicht der Fall. Also die machen sicher, vielleicht machen sie ein bisschen was, damit sie was vorweisen können, aber im Großen und Ganzen produzierst du Altpapier. Und der dritte Weg, Book on Demand, kann gut sein, kann nicht gut sein, beziehungsweise E-Book. Es ist auf jeden Fall risikolos. Wenn du die billigsten Varianten nimmst, musst du manchmal gar nichts zahlen und es wird hochgeladen und ab und zu kauft es wer und du kriegst deine Tantiemen. Und bis zu Packages, die manche von den seriöseren Firmen anbieten, die dir dann auch tatsächlich helfen bei der Titelbildgestaltung, beim Layout, damit nicht einfach PDF 0815 reingeladen wird, mit Innenillustrationen vielleicht und dann eben auch mit Vertrieb, zumindest PR-mäßig. Aber das kostet dann halt Geld und das ist immer eine Abschätzungssache. Also mein Tipp wäre, wenn man ganz am Anfang steht, erst einmal tatsächlich versuchen, mit Verlagen in Kontakt zu treten, sich auch anzuhören, was die sagen, wenn sie einen ablehnen und daraus zu lernen und die nächsten Schritte zu planen. Und wie gesagt, Selbstpublikation, warum nicht, aber auf jeden Fall mit geringem Risiko. Nicht von vornherein sagen, hurra, ich habe zur Matura von der Oma 3000 Euro bekommen und jetzt publiziere ich meinen ersten Roman und druck davon 1500 Stück. Ja. Die liegen dann nämlich garantiert zu Hause. Sogar wenn sie gut sind. Sogar wenn der Roman gut ist, ist er trotzdem zu Hause. Weil von dort findet er seinen Weg nicht in die Buchhandlung.
Harald, ich danke dir für deine Offenheit, für diese ehrliche Antwort. Ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig für viele Jungautorinnen und Autoren und für alle, die sich überlegen, tatsächlich in diese Richtung zu gehen und ein Buch zu schreiben. Also danke dafür. Harald, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Bitteschön, hat mich sehr gefreut, danke.
Das war der Bewusstleben, Bewusstlesen Podcast. Wenn du mehr hören willst, abonniere und teile diese Folge und erhalte mehr Stories und Inspirationen.